Ja, guten Tag. Ich begrüße euch herzlich zum Podcast Vorgedanken. Wir haben uns heute für den Titel Gesundheit, wie speziell möchten Sie es haben, entschieden und dafür zwei tolle Gäste eingeladen, nämlich Dr. Christian Lach, Senior Portfolio Manager bei Bellevue und Kai Brüning, Senior Portfolio Manager bei Apo Asset Management.
Hallo.
Hallo.
Ja, heute dreht sich alles, wie man dem Titel schon entnehmen kann, um den Gesundheitssektor und wir werfen für euch heute einen Blick auf die Pharmabranche, Biopharmabranche, Biotech-Branche und wir werden unter anderem für euch versuchen, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten und ich sag mal, eine Abgrenzung der einzelnen Branchen voneinander ist meiner Meinung nach relativ schwer geworden. Herr Brüning, kann man denn noch die Pharmabranche von der Biotech-Branche klar abgrenzen und ich sag mal bestimmte Unternehmen, Aktien klar dem einen oder anderen Lager zuordnen oder ist bei der Mehrzahl der Unternehmen eine klare Abgrenzung der einzelnen Branchen über die letzten Jahre relativ schwer geworden?
Ja, ist in der Tat sehr schwierig geworden. Wenn man es einmal historisch eingrenzt in Kontext, ist es ja so, dass streng genommen ein Biotech-Unternehmen ein Unternehmen ist, welches große Proteine produziert, die biotechnologisch hergestellt werden, im Gegensatz zu kleinen Molekülen, die chemisch hergestellt werden. Und da ist es natürlich heutzutage so, dass insbesondere die großen Unternehmen, die früher mal kleinen waren, die Amgen, Biogen, früher auch mal eine Celgene, die mittlerweile übernommen wurde, die sowieso per se Small Molecules gemacht hat. Die wurden alle als Biotech-Unternehmen historisch bezeichnet und sind es halt heutzutage immer noch, obwohl sie eigentlich auch von ihrer schieren Größe und von ihren Produkten mehr und mehr zu Pharmaunternehmen geworden sind. Von daher ist es nicht mehr so einfach. Gang und gäbe ist einfach fast heutzutage zu sagen, die kleinen Unternehmen sind eher Biotech-Unternehmen, die großen sind Pharmaunternehmen.
Herr Dr. Lach, wie sehen Sie das? Ich meine, ich finde, man hat auch immer so das Gefühl, Pharmaaktien gelten am Markt eher so als defensiv, stabil, risikoarm und bei Biotech-Titeln hat man immer eher so das Gefühl, das sind die offensiven, volatilen, risikoreichen Titel. Ist das so?
Ja, ist natürlich schon so im klassischen Sinne, aber wie es der Kai Brüning gesagt hat, die Grenzen verschwimmen immer mehr und selbst die Großen der Zunft, also wie eine Pfizer, die sich ja früher als Big Pharma positioniert hatten, nennen sich nach Abspaltung von Upjohn und Refokussierung jetzt als Biopharma-Unternehmen und haben sich der Innovation verschrieben. Es wird also tatsächlich immer schwieriger, hier genau abzugrenzen. Wir haben tatsächlich bei uns mal uns gefragt, wie könnte man das klassifizieren? Und neben der Größe ist sicher auch die Risikolust oder Risikofreude bei den Entwicklungsprogrammen ein wichtiger Punkt, nämlich dass die kleinen Firmen, die hier neue Dinge, neue Technologien voranbringen wollen, auch eher, sagen wir mal, die nicht ausgetretenen Pfade gehen wollen. Wir haben es bei der mRNA-Impfung natürlich ganz klassisch gesehen. Pfizer war hier nur Entwicklungs- und Vermarktungspartner, aber eigentlich war das BioNTech und die amerikanische Moderna und noch ein paar andere. Ich denke, diese Risikodimension, die ist ganz zentral. Damit geht die Größe einher. Damit geht auch einher, ob die Gründer, Mitarbeiter mit Aktien und Optionen stärker beteiligt sind, also alles oder nichts. Und das bringt eine gewisse Kultur mit sich, wo man vermutlich eher Risiko sucht und in dem Sinne auch volatiler wird als jetzt ein klassischer großer Biopharma-Vertreter.
Sie haben gerade die BioNTech, Pfizer angesprochen. Ich sag mal, die Corona Pandemie hat der Pharmabranche in den vergangenen beiden Jahren natürlich auch einen ordentlichen Umsatzschub beschert. Wie haben sich denn Gesundheitsaktien 2022 entwickelt? Also man sagt ja immer so, Gesundheit gilt als ein gutes Geschäft, selbst wenn jetzt die Konjunktur schwächelt an Ausgaben für Medikamente und ich sag mal, medizinische Versorgung sparen die Menschen nicht. Was ist denn besser gelaufen, jetzt Biotech oder Pharma, klassische Gesundheitstitel? Herr Lach.
Ja, natürlich im vergangenen Jahr, es war natürlich extrem schwierig. Wir hatten, wie alle wissen, den Ukraine-Krieg, steigende Zinsen, sehr schwieriges Umfeld. In dem Umfeld sind tatsächlich die großen Werte, die Pharmafirmen, besser gelaufen als die Biotech-Werte, obwohl relativ gesehen die Biotech-Werte sich im Quervergleich recht gut gehalten haben. Also da war jetzt waren viele große Indizes zum Teil schwächer. Was hier zum, sage ich mal, ein bisschen schwierig ist für die Firmen, ist die Situation mit den Zinsen. Die Gewinne finden natürlich bei den meisten sehr in der Zukunft statt. Und wenn die Zinsen steigen, dann steigt natürlich auch der Zinssatz, mit dem man die Gewinne abdiskontiert, also zurückrechnet auf heute, auf den Gegenwartswert. Und dementsprechend leiden in einem Umfeld, in dem die Zinsen steigen, natürlich die kleineren Firmen, die technologiegetrieben sind, stärker als die großen, die eher als sicherer Hafen dank hoher Dividende, stabilen Wachstum, stabilen Umsätzen gesehen werden.
Ja, rein raus aus Tech, rein in Value, Herr Brüning. Das war ja auch so die Devise am Aktienmarkt im vergangenen Jahr. Jetzt der Blick in den Rückspiel haben wir jetzt gerade geworfen. Wenn wir jetzt nach vorne schauen, was Ihrer Meinung wird denn 2023 eben besser performen, Biotech oder Pharma?
Das ist natürlich schwierig zu sagen, aber jetzt in den letzten 6 Wochen sehen wir halt den Trend, dass wieder ein bisschen mehr Risiko gesucht wird. Wir haben im Prinzip seit Mitte 2021 haben wir schon gesehen, dass gerade dieses Phänomen, was Christian Lachter eben beschrieben hat, dass die Small Caps, die doch eher zinssensitiver sind, massiv underperformed haben. Auch innerhalb des Biotech-Sektors. Ich meine, wir hatten das ja eben gesagt, der MSCI World Biotech-Index beispielsweise, wo die großen Biotech-Werte, die ja eher eigentlich schon Pharma-Werte sind, der hat in lokalen Währungen im Plus geschlossen in US-Dollar. In Euro wahrscheinlich dann noch stärker im Plus durch die Dollarstärke im letzten Jahr. Wohingegen der Russell 2000 Biotech Index, wo halt auch die kleinen forschungsintensiven Unternehmen drin sind, -25% gemacht hat. Und der NBI, der Nasdaq Biotech Index, hat immer noch -8% gemacht, was genau wie Christian eben sagte, noch relativ gut war. Also man selektiert da schon ganz stark, man hat selektiert. So, und nach vorne hat das natürlich dann auch zu Verwerfungen geführt, die dazu geführt haben, dass viele Biotech-Unternehmen im Prinzip mehr Geld in der Kasse haben, als ihr Börsenwert den widerspiegelt. Und das sind natürlich Ungleichgewichte, die sich da herausgespiegelt haben, die sich auch im Laufe der Zeit wieder einpendeln werden. Wir haben jetzt in den letzten 6 Wochen den Trend, dass gerade die großen value-lastigeren Titel sich wieder schlechter entwickelt haben und die kleinen sich dementsprechend wieder besser entwickelt haben. Das hat natürlich auch ein bisschen auch mit dem Abflachen des Zins oder mit dem Auslaufen der Zinserhöhungszyklus zu tun. Und von daher kann ich mir schon gut vorstellen, es gibt viele Argumente, um zu sagen, warum im kommenden Jahr Small Midcap Biotech wieder gut laufen könnte.
Wie sieht es denn grundsätzlich auch aus mit den, Herr Dr. Lach, mit den Unternehmen, die in den vergangenen Jahren, Monaten auch von vielen Privatanlegern gefragt waren? So eine BioNTech und Co. Sind es die Unternehmen, die jetzt auch in den nächsten Monaten, Jahren das Biotech-Universum bestimmen werden? Wie stehen Sie zu den Unternehmen?
Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil die haben natürlich nach wie vor diese Sondersituation. Also Sie haben es erwähnt, in den Pandemiejahren die absolute Meisterleistung, hier diese Impfstoffe zu entwickeln, in Rekordzeit für Milliarden von Menschen, hat natürlich auch Milliarden Umsätze in die Kassen gespült. So wie das im jetzigen Moment aussieht, wird sich das nicht so schnell wiederholen. Sprich, die normale Entwicklungsprogramme für andere Infektionskrankheiten wie auch Grippeimpfung, RSV auf der einen Seite oder dann eben die Krebsvakzine, die therapeutischen Krebsvakzine, von denen man sich sehr viel erhofft. Das muss sich erst zeigen, wie gut das tatsächlich funktioniert. Bei Moderna haben wir gesehen, RSV-Vakzindaten waren sehr, sehr gut, eben in der ähnlichen Bandbreite wie Glaxo das gezeigt hat, sogar besser als die von Pfizer. Bei BioNTech wissen wir es noch nicht. Im Bereich der Grippeimpfung etwas schwieriger. Da sind wir, haben wir noch nicht die Daten, können wir noch nicht beurteilen. Aber beide haben eigentlich frühe ermutigende Daten für gewisse Krebsvakzine gezeigt. Und wie gut die dann tatsächlich sind in der Praxis, muss sich noch zeigen mit den späteren Studien. Und das wird dann natürlich auch über den Markterfolg entscheiden. Also sehr gute, bewährte, etablierte Plattform, darf man inzwischen sagen. Die Frage ist jetzt, wie schnell und wie gut lässt sich das multiplizieren? Und insofern sind die, das gilt für beide natürlich in einer gewissen Sondersituation, nämlich sie haben gewisse Umsätze, die sie nach wie vor realisieren können. Sie haben sehr gutes Kassebestand, Cashpolster für die Entwicklung, sind aber bezüglich der zukünftigen Aussichten natürlich auf diese klinische Entwicklung stark, sehr stark angewiesen. Und das ist ein bisschen untypisch für die Marktgröße, die eigentlich beide Vertreter erreicht haben. Die sind nämlich tatsächlich schon wirkliche Large Caps geworden und spielen in einer, sagen wir mal, von der Marktbewertung Größenliga, wo sie schon langsam bei den ganz Großen mitspielen.
Herr Brüning, das sind jetzt ja quasi so die Erfolgsstories. Gab es denn auch Gesundheitsunternehmen, die quasi unter den Erfolgen der Corona-Gewinner besonders gelitten haben?
Naja, unter den Erfolgen der Corona-Gewinner, es gab natürlich, es sind sehr viele Forschungsgelder natürlich auch in, nicht in, Indikationen geflossen, wo sie eigentlich hätten hinfließen können. Viele Unternehmen haben Projekte und Produkte, Forschungsprodukte eingestellt, um gegen Corona zu forschen. Und da ist natürlich auch viel auf der Strecke liegen geblieben. Viele haben sich auch damit ins eigene Knie geschossen. Was wir im Augenblick halt sehen, ist weniger, dass es Verlierer in der, Covid-Zeit gab, sondern dass vielmehr viele Unternehmen halt auch Opfer ihres eigenen Erfolges waren. Wie gesagt, bei BioNTech und Moderna wissen wir es noch nicht. Kann auch sein, dass die mit dem, mit dem vielen Geld, was sie jetzt eingesammelt haben, auch viele gute Sachen produzieren. Aber wenn Sie zum Beispiel an die Laborausrüster denken oder auch an die Labore an sich, die die ganzen Tests durchgeführt haben während der Covid-Zeit oder die Tests zur Verfügung gestellt haben, die fallen natürlich jetzt in ein extremes Wachstumsloch. Ja? Die hatten kurzzeitiges Wachstum oder denken wir an Dräger beispielsweise mit den ganzen Ventilationsgeräten. Und das bricht jetzt auf einmal alles weg. Das heißt, sie sind Opfer ihres Erfolges geworden, haben unter Umständen nicht so gut reinvestiert, um diesen Erfolg auch gut auszunutzen. Da gibt es dann schon ein paar, die sich jetzt neu auf oder ja, die wieder in Präpandemie-Niveaus zurückkommen müssen.
Herr Dr. Lach, es wird ja generell immer weiter fieberhaft geforscht an allen möglichen Behandlungsmethoden, Medikamenten von der Pharma-Biotech-Industrie. Letztens, ich meine vor 2 Wochen, auch einen Artikel gesehen zur US-Zulassung für ein neues Alzheimer-Medikament. Das waren ja tolle Neuigkeiten. Was bedeutet das denn jetzt beispielsweise für den Kampf gegen Alzheimer?
Ja, das war wirklich historisch, was da passiert ist, wurde aber tatsächlich gar nicht in der Breite so wahrgenommen. Das hat damit zu tun, dass letztes Jahr auch schon ein Antikörper zugelassen wurde von der Biogen, bei dem die Zulassung aber etwas fragwürdig war, weil die Studie im Prinzip nachträglich analysiert wurde in der Folgebeobachtung. Bei diesem Antikörper, dem jetzigen von Eisai, für den die Firma Biogen auch Vermarktungsrechte hat, ist es so, dass wirklich eine große doppelblind kontrollierte Studie gemacht wurde, über 18 Monate. Und die hat tatsächlich gezeigt, dass zum ersten Mal bewiesen wurde, dass man den Krankheitsfortschritt bremsen kann. Also es ist jetzt noch nicht so gut, wie natürlich erhofft, dass man es aufhalten kann, aber zum ersten Mal in der Geschichte gelang es tatsächlich, den Krankheitsfortschritt zu verlangsamen. um knapp 30%. Was jetzt niemand weiß, ist, was wird bei längerer Anwendung passieren? Verlangsamt sich dann der Fortschritt noch weiter? Stabilisiert es sich gar? Oder gibt es hier gewisse Patientensubgruppen, bei denen es besser wirkt, oder andere, die man etwas anders managen muss? Das sind alles noch offene Fragen. Aber generell kann man sagen, unterm Strich, ein historischer Erfolg, ein Durchbruch. Und dementsprechend hat Eisai gemeinsam mit BioArctic und der Firma Biogen auch die beschleunigte Zulassung erhalten. Die volle Zulassung ist für den Sommer geplant und die Kostenerstattung wird dann noch etwas Zeit benötigen. Für die rechnet man dann in der Breite erst Ende 24 frühestens oder eher 25. Aber das sind tatsächlich für die Alzheimer-Behandlung, aber auch für die Forschung sehr gute Nachrichten, weil das Ganze wird jetzt natürlich dieses Feld auf der Forschungsseite auch sehr stark beflügeln.
Herr Brüning, nichtsdestotrotz, das sind natürlich tolle Nachrichten, aber man merkt ja auch dann als Investor, man ist ja auch davon abhängig, ob eben das Prüfverfahren erfolgreich ist, ob das Medikament, die Behandlungsmethode eine Zulassung erhält. Wie geht man da auch als Investor vor? Hat man dann Auge drauf? Wie kann man der ganzen Sache auch so ein bisschen vorbeugen, dass man dann eben nicht am Ende dasteht, investiert ist und auf einmal kommt es halt dazu, dass das Medikament oder die Behandlungsmethode eben nicht zugelassen wird?
Ja, das ist ja immer der größte Knackschuss, wenn man in Biotech investiert, das binäre Risiko, was man im Falle einer Zulassung oder keiner Zulassung halt hat, dass der Aktienkurs dann teilweise auch ins Bodenlose fallen kann. Von daher ist es schon wichtig, dass man sich mit solchen Daten halt auch intensiv auseinandersetzen kann. Ich denke, in unserem Job, die dies regelmäßig und intensiv machen, alle von uns sind recht gute Statistiker und können klinische Studien ganz gut lesen und interpretieren. Wir haben natürlich auch unsere Experten, unsere Fachleute, die uns da beraten und uns gegebenenfalls Hinweise geben, woran es haken könnte. Was man unter portfoliotheoretischen Ansätzen macht, und das machen wir halt, ist, dass wir halt, man kennt ungefähr den Termin, an dem ein Zulassungsbescheid oder auch nicht kommt. Und dann schaut man schon, dass man eine gewisse Weise Zeit bevor die Zulassung kommt, das Risiko etwas reduziert und nicht mehr ganz voll investiert in so eine Entscheidung reingeht. Aber wenn es gut geht, dann kann man nach hinten heraus, in der Bewertung geht die Zulassungswahrscheinlichkeit dann ja dann von 50 auf 100%. Dementsprechend ändert sich dann auch der Wert des Unternehmens. Und dann kann man nach hinten heraus gegebenenfalls immer noch Geld damit verdienen. Auf der anderen Seite hat man schon mal Geld vom Tisch genommen, falls tatsächlich irgendwas dazwischen kommen sollte. Also das ist ein ganz normaler Risikomanagementprozess, wenn man ein Biotech-Investor, ein institutioneller ist.
Wenn ich da kurz einspringen darf, das
Ja.
finde ich wirklich ein guter Punkt. Und weil Sie es eben gerade vorher gefragt haben mit dem Fall Alzheimer, der war tatsächlich eher untypisch. Es ist tatsächlich so, dass man in der Regel mehr verlieren kann, als man gewinnen kann, wenn es gut geht. Verliert man zum Teil 40, 60, manchmal 80% des Kurswerts, wenn eine Studie fehlschlägt. Und im besten Fall hat man im Schnitt so eher 30%, die man gewinnt. Anders war es jetzt im Fall mit dem Alzheimer-Kandidaten, dem Lecanemab. Der ursprüngliche Erfinder ist übrigens eine europäische Firma, die schwedische BioArctic, die viele nicht kennen. Die hat tatsächlich am Tag der positiven Studienbekanntgabe sich mehr als verdoppelt. Also das war eher untypisch und ist eher die große Ausnahme. In der Regel ist es genauso, wie der Kai das gesagt hat. Im Schnitt ist es eher besser, wenn man vor diesen Readouts eher das Exposure, wie man so sagt, etwas vermindert. Also Diversifikation ist hier Pflicht, nicht Kür, sondern Pflicht.
Und es war in der Vergangenheit auch so, dass, also gerade das Stichwort Alzheimer ist so interessant, wenn man in der Vergangenheit jede Phase 3 Readout oder im Alzheimer-Bereich geschortet hätte, dann säße man heute wahrscheinlich auf den Bahamas, weil Alzheimer in den letzten Jahren halt immer gefloppt ist und deswegen sich auch viele Investoren halt daraus zurückgezogen haben. Und deswegen war es halt genauso, wie Christian es beschrieben hat, so eine Überraschung und so ein toller Erfolg, dass zumindest diese Daten jetzt mal wirklich vielversprechend aussehen. Nebenwirkungsprofil bleibt noch zu analysieren.
Und genau, und wenn wir das kurz vielleicht noch ergänzen, da geht es ja immer um diese sogenannte Alzheimer-Plaque, diese Amyloid-Ablagerungen im Hirn, die man versucht mit den Antikörpern aufzulösen. Und nach den vielen besprochenen Fehlschlägen hatten wirklich viele Experten auch die Hoffnung aufgegeben, dass der Ansatz zielführend sein könnte. Und die Daten jetzt haben jetzt tatsächlich gezeigt, wenn man diese Plaque früh auflösen kann, dann hat man tatsächlich einen positiven Effekt auf den Verlauf von der Krankheit. Wobei man hier vieles noch nicht verstanden hat und noch sehr viele offene Fragen weiterhin bestehen, das ist ganz klar.
Und Herr Dr. Lach, wie sieht es sonst aus, wenn man mal einen Blick auf verschiedene Länderregionen wirft? Ist denn das politisch-regulatorische Umfeld jetzt beispielsweise in den USA besser bei der Entwicklung neuer Medikamente oder auch bei Generika als jetzt auf anderen Kontinenten? Also ich meine, die meisten Biotech-Unternehmen, wenn man mal so in die Portfolien reinschaut, sitzen ja auch in den USA.
Die Musik im Biotech-Sektor, die spielt eindeutig in den USA, die traditionell führend sind und es immer noch sind mit den meisten Firmen, der meisten Aktivität, dem meisten Geld, das hier hineinfließt. Asien holt sehr stark auf, auch Europa, aber Europa leider nicht in dem Umfang, wie wir uns das erhofft hätten. In Asien ist natürlich so, dass speziell China hier in seinen 5-Jahres-Programmen Biotechnologie als eines der 5 Kerntechnologien definiert hat und entsprechend auch mit Geldern ausstattet, sodass man eigentlich davon ausgehen kann, dass die Chinesen hier versuchen werden, den Erfolg, den sie auch in anderen Technologiebereichen vollbracht haben, zu wiederholen. Die Amerikaner wissen das natürlich und dementsprechend ist auch dieser sogenannte Inflation Reduction Act, der verabschiedet wurde vor kurzem, dahingehend zu sehen. Und es wird auch erwähnt, dass man die Biopharmaindustrie stärken möchte im eigenen Land, vor allem mit der Produktion, aber auch nach den Errungenschaften um die Pandemie mit weiterer Innovation.
Herr Brüning, wie steht es denn um die deutsche Biopharmaindustrie? Ich meine, wir haben ja Bayer, BioNTech, ist dann noch ein anderes Unternehmen, was man vielleicht nicht so auf dem Radar hat?
Nee, das sind, gut, wenn Sie Kiagen als Biotech-Unternehmen bezeichnen möchten, zumindest als Zulieferunternehmen. Morphosis haben wir natürlich noch bei München sitzend. Aber gerade wenn Sie BioNTech erwähnen, ich meine, das ja, Christian hat das ja eben schon erwähnt, unterm Strich geht es da um Gelder. Wo ist das Geld? Wo kriege ich das meiste? Wo kann ich das meiste Geld für Forschungsinitiativen einwerben? Wo kann ich gegebenenfalls auch das meiste Geld mit meinen Produkten verdienen, die ich verkaufe? Und das ist nun mal so, dass ich in den USA am meisten Geld für Medikamente halt einwerben kann und dementsprechend auch meine Jobs dahin verlagere. Das sind im Prinzip meiner Meinung nach sind die Medikamentenpreise in den USA eine Quersubventionierung des Pharma-Arbeitsmarktes. In Deutschland, und das sehen Sie am Beispiel BioNTech, BioNTech lagert jetzt einen Großteil seiner R&D und auch seiner operativen und administrativen Geschäfts nach London, nach England aus, weil dort halt ein bisschen mehr auch privates Geld und auch für öffentliche Fördergelder zur Verfügung stellen. Und die Forschung geht halt dahin, wo die besten Möglichkeiten, Forschungsmöglichkeiten bestehen. Und das ist leider Gottes in Deutschland nicht der Fall.
Ja, was müsste man denn, Herr Dr. Lach, Ihrer Meinung nach vielleicht auch grundsätzlich am deutschen Gesundheitssystem verändern, anpassen, um eben weiterhin wettbewerbsfähig zu sein? Ich meine, Sie als beide auch als Fondsmanager, ne? Man kann natürlich ja schon auch durch Lenkung des Kapitals in bestimmte Unternehmen mit Gesprächen mit den Unternehmen ja schon eine gewisse Wirkung erzielen.
Es ist leider so, wie es der Kai gesagt hat. Ich glaube, was man zusätzlich noch unterstreichen sollte, ist einfach auch die Risikokultur, die in Amerika einfach sehr stark ausgeprägt ist, wenn sie, also ich habe erst kürzlich eine Statistik gesehen, der durchschnittliche Gründer in Kalifornien gründet 7 Firmen im Schnitt, bevor er wirklich Erfolg hat. Wenn sie vermutlich zweimal gescheitert sind, nicht nur in Deutschland, sondern vermutlich in Europa, dann gibt ihnen keiner mehr Geld. Und das ist schon ein kultureller Aspekt, den man nicht vergessen darf. Ein weiterer Aspekt ist natürlich, dass in Amerika die Pensionskassen, die großen Pensionskassen, einen bestimmten Anteil für private Firmen, für Investments in private Firmen reserviert haben und das aus den Universitäten heraus auch fördern. Das sehen wir zumindest hierzulande mit den Pensionskassen, mit denen wir zu tun haben, praktisch nicht. Also dort herrscht sogar schon bei Aktieninvestments große Zurückhaltung oder größere Zurückhaltung. Das macht man, weil man machen muss häufig. Private oder Wagniskapitalgelder sind dort häufig ein Fremdwort. Und ich glaube, das sind so zwei Dinge, die neben der Bürokratie oder der mangelnden Bereitschaft von Staats wegen Fördergelder zu sprechen, sind das mit die Hauptgründe aus meiner Sicht.
Herr Bartelt, Sie geben mir da gerade eine Steilvorlage. Also wir haben in den letzten Jahren, ich habe zufälligerweise jetzt am Ende letzten Jahres mal eine Analyse dazu gemacht. Wir investieren circa 30% unserer Mittel in Europa, weil wir auch, genau wie Sie sagen, warum machen Sie es denn nicht? Genau, weil wir irgendwo auch so ein bisschen Gutmenschdenken haben und sagen, die Wissenschaft hier ist mindestens genauso gut und das muss auch gefördert werden. Das Vergleich, und dann stehen wir natürlich im Wettbewerb, hauptsächlich gegen große amerikanische Häuser, aber auch europäische Häuser, und die investieren ihre Mittel zu 90% in den USA. Alleine die Kapitalmarktbewegung der letzten Jahre, unabhängig, ob es jetzt Healthcare-Bewegungen waren, es war in den letzten, seit 2015 hat uns das nur in einem Jahr, 2019 hat uns das einen Mehrwert gebracht, dass wir in Europa mehr allokiert waren, weil sich da in dem Jahr halt auch der gesamte Aktienmarkt in Europa besser entwickelt hat. Ansonsten haben wir Jahr für Jahr für Jahr in Europa schlechter abgeschnitten. Es hat ein bisschen auch was mit dem europäischen Healthcare-Umfeld zu tun, aber vielmehr auch mit dem Kapitalmarktumfeld. Und dazu haben sie in 2022 noch diesen starken Dollar gehabt, der natürlich in einem ungehedgten Portfolio auch nochmal einen negativen Beitrag hat. So, und dann stellen Sie sich nach 8 Jahren die Frage, wenn auf einmal die Kunden kommen und sagen, im Moment, aber warum performt der denn so anders als eine BlackRock, die im Prinzip nur die USA kennen? Dann stellt man sich schon irgendwann die Frage, okay, schön und gut, dass ich die europäische Fahne hochhalte, aber wenn es mir niemand dankt, ich tendiere nicht dazu, ein Lemming zu sein. Im Gegenteil, ich stelle mich eher auf die andere Seite immer und erst recht, wenn mir der Wind ins Gesicht bläst. Aber man kriegt schon Druck und von daher ist es nicht immer angenehm, die europäische Fahne hochzuhalten.
Herr Dr. Lach, Sie sind ja ein Schweizer Haus, aber sehen Sie das ähnlich?
Das ist aus meiner Erfahrung auch so, dass man es in Europa sehr viel schwerer hat, tatsächlich eine solch gute Anlageentwicklung darzustellen. Wir haben bei den Biotech-Firmen einige Ausnahmen. Wir haben die dänische Genmab, wir haben die belgische Argenix. Wir hatten in der Schweiz die Actelion, die Sirono, die beide ja übernommen wurden. Aber so der breite Unterbau, der Nachschub an Firmen, die da jetzt etwas reifer werden, die haben wir im deutschsprachigen Raum nicht so zahlreich, wie wir das eigentlich erwartet hätten. Da sieht man momentan in den skandinavischen Benelux-Ländern mehr Aktivität. Woran das liegt, weiß ich nicht, aber das sind so im Moment die Regionen, die für Nachschub bei Biotech- und Medizintechnikfirmen sorgen.
Sie haben ja beide viele verschiedene Healthcare, Biotech, Gesundheitsfonds im Angebot, sage ich mal so. Herr Brüning, welcher Fonds aus Ihrem Haus ist denn 2023 besonders interessant? Danach dürfen Sie natürlich auch gerne antworten, Herr Dr. Lach.
Grundsätzlich sind wir für alle unsere Fonds 2023 besonders optimistisch eingestellt. Was vielleicht im gegenwärtigen Umfeld ganz interessant ist und auch insbesondere dadurch, dass der Rentenmarkt ja im letzten Jahr zusammengebrochen ist. Wir haben ein Produkt in der Familie, das ist ein Mischfonds. Die Zielallokation sind 50% Healthcare-Aktien und 50% Healthcare-Corporates. Und der hat natürlich im letzten Jahr bedingt durch den Zinsanstieg kein besonders gutes Jahr hinter sich. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sich der Zinserhöhungszyklus dem Ende nähert, beziehungsweise wir dann auch wieder fallende Zinsen auf absehbare Zeit haben, dann glaube ich, dass 2023 für dieses Produkt tatsächlich ein sehr gutes Jahr sein wird.
Herr Dr. Lach.
Also wir haben natürlich auch einen ganzen Blumenstrauß an Produkten und da kann jeder die Blume auswählen, die ihm am besten gefällt. Ich persönlich bin der Meinung, dass der Biotech-Sektor vor einer Wiederentdeckung stehen sollte, weil sich dort regulatorisch einiges beruhigt hat, die Preisdiskussion nicht mehr im Vordergrund steht, die Bewertungen sehr tief sind und wir auch bei den Übernahmen, die jetzt stattgefunden haben, gesehen haben, dass die Prämien sehr hoch sind, also das Ganze sehr werthaltig ist. Also insofern würde ich sagen, unser Bellevue Biotech Fonds, der ist hier sicher sehr gut aufgestellt. Wir haben aber natürlich auch andere Sektor- und regionale Strategien, die sehr attraktiv sind. Aber aus meiner Sicht, wenn man jetzt sagt, der Werthaltigkeitsgedanke, wenn der sehr stark zum Tragen kommen soll, dann ist der Biotech-Sektor eigentlich jetzt lange Jahre immer günstiger geworden und sollte eigentlich vor einer Wiederentdeckung stehen.
Ja, zum Schluss frage ich unsere Gesprächspartner immer nach einer Literaturempfehlung. Jetzt haben wir heute mal zwei Literaturempfehlungen. Herr Brüning, was liegt denn bei Ihnen derzeit auf dem Nachttisch?
Was liegt bei mir derzeit auf dem Nachttisch? Also auf dem Nachttisch derzeit liegt ein Tolino. Da sind ganz viele Bücher drin, die ich immer mal wieder lese. Aber was mir jetzt gerade wieder neu aufgefallen ist, auch bedingt dadurch, dass er verfilmt wurde, ist dieser Film Acht Berge vom italienischen Autor Paolo mit C heißt er. Das ist ein ganz tolles Buch. Wie gesagt, das ist jetzt verfilmt worden. Diejenigen, die es nicht lesen möchten, können es gerne lesen. Spielt in den italienischen Dolomiten, ist eine Lebensgeschichte von einem Jungen, wird so ein bisschen die Beziehung zu seinem Vater verarbeitet, die Beziehung zu seinem besten Freund. Ganz toll zu lesen, einfach zu lesen, paar Höhen, paar Tiefen, sehr, sehr, sehr schön geschrieben.
Herr Dr. Lach.
Ja, also was auf dem Nachttisch liegt, aber noch nicht angefangen wurde zu lesen, ist ein Buch, das mir empfohlen wurde. Und das heißt The Psychology of Money. Und da geht es darum, wie im Prinzip Geld aus verschiedenster Perspektive, psychologischer Perspektive betrachtet wird. Und das möchte ich noch lesen, das finde ich sehr spannend. Und ist jetzt aber eher nicht Belletristik, sondern so halbwissenschaftlich.
Hört sich auch interessant an. Ja, vielen Dank an Sie beide, dass Sie sich die Zeit genommen haben für die Podcast-Aufnahme.
Sehr gerne.
Danke, danke Ihnen für die freundliche Gastfreundschaft.
Ja, vielen Dank auch an alle Zuhörer, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr über alle Folgen natürlich wie immer informiert werden möchtet, wenn wir was veröffentlichen, dann abonniert natürlich gerne den Vorgedanken bei Apple Podcasts. Wenn ihr den Vorgedanken geöffnet habt, oben das Plus-Symbol auswählen und den Podcast folgen. Genau dasselbe gilt natürlich auch bei Spotify, nach Vorgedanken suchen und dann Folgen anklicken. Also gerne wieder bei der nächsten Folge Vorgedanken einschalten und in Tradition führe ich das natürlich weiter und zitiere den lieben Herrn Drescher, wie er immer so schön sagt, hiermit verabschiede ich mich aus dem ABC-Tower in Köln mit einem kölschen Tschö.